Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Mike Herbstreut. In Australien haben sie es schon, in Griechenland auch, in Frankreich und Spanien planen sie es und in Deutschland, da vergeht momentan fast kein Tag ohne Forderungen aus den Parteien. Die CDU, die ist für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. Die SPD auch und fordert sogar, Tempo zu machen bei dem Thema, in der Koalition möglichst bald ein Gesetz dazu zu verabschieden. Nächstes Jahr soll es schon kommen, für alle Jugendlichen unter 14. Die Diskussion, die kocht also momentan extrem hoch. Aber wir in der Redaktion hatten bei all der Berichterstattung das ein oder andere Störgefühl. Dass in der medialen Debatte über ein Social-Media-Verbot ein paar wichtige Sachen zu kurz kommen. Es ein paar blinde Flecken gibt. Und über die wollen wir heute sprechen. Mit Alexandra Gese. Sie sitzt für die Partei Die Grünen im EU-Parlament und beschäftigt sich dort viel mit den Tech-Konzernen und ihrer Regulierung. Hallo, Frau Gese.
Hallo.
Außerdem ist Thorsten Krause mit dabei von der Stiftung Digitale Chancen. Er ist Politikwissenschaftler, Kinderrechtler und sein Spezialbereich ist das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien. Hallo, Herr Krause.
Schönen guten Tag, hallo.
Und dann ist da noch Erik Sigiol. Er ist 17 Jahre alt, Vorsitzender der Landesschülerinnenvertretung Thüringen und auch in der Bundesschülerkonferenz aktiv. Er hätte auch dabei sein sollen in unserer Runde, aber kurz vor der Aufzeichnung hat er sich gemeldet, er ist leider krank geworden. Deshalb besteht diese Ausgabe nach Redaktionsschluss aus zwei Teilen. Dem Gespräch mit Alexandra Gese und Thorsten Krause und dann noch einem Interview mit Erik Sigiol, das wir ein bisschen später aufgenommen haben, als er wieder gesund war und von dem wir an passenden Stellen auch immer mal wieder etwas einspielen werden. Denn es war uns sehr wichtig, dass Erik dabei ist. Denn er hat eine ganz zentrale Kritik an der medialen Debatte um das Social-Media-Verbot für Jugendliche.
Es geht um Jugendliche und es wird sehr viel über Jugendliche geredet, aber in der Regel redet tatsächlich niemand mit den Jugendlichen. Das hat sich über die gesamten letzten Wochen, als das Thema aufkam, so ein bisschen durchgezogen, dass es alle möglichen Formate gab, alle möglichen Leute der Meinung waren, wir müssen jetzt einen Artikel dazu schreiben, wir müssen dazu eine Sendung machen. Aber irgendwie Jugendliche selbst sind sehr, sehr selten zu Wort gekommen und das finden wir doch sehr schade, weil wir am Ende diejenigen sind, die vielleicht doch ein bisschen mitreden können und auch ein Stückchen das Recht haben, mitzureden.
Ja, da würde ich den Deutschlandfunk auch gar nicht ausnehmen oder das Deutschlandradio. Hier waren in den letzten Tagen auch so ein paar Gesprächsrunden, die auch ganz ohne Jugendliche ausgekommen sind. Das erinnert mich auch so ein kleines bisschen an die Wehrpflichtdebatte, die wir vor kurzem hatten. Da waren auch sehr, sehr wenig Jugendliche in den Talkshows, in den Gesprächsrunden. Warum ist das so? Was glaubst du? Wieso läuft das immer wieder so?
Ja, also du hast das eben schon total richtig gesagt. Wir sehen da einfach ein krasses Muster, dass sehr, sehr oft, wenn es um Jugendliche geht, recht wenig mit den Jugendlichen gesprochen wird, sondern sehr viel über die Jugendlichen. Das liegt natürlich oftmals dran, dass insbesondere Gesellschaft und Politik teilweise ein großes Problem damit haben, sich ja mit Leuten auseinanderzusetzen, die teilweise noch nicht mal ihren Schulabschluss haben und trotzdem mitreden wollen in irgendwelchen Fragen, wo teilweise Fachpolitiker in Fachausschüssen drüber diskutieren. Und ich glaube, da müsste man teilweise einfach ein bisschen, ich möchte nicht sagen, vom hohen Ross runterkommen, das klingt ein bisschen böse, aber ich glaube, das beschreibt es dann doch ziemlich gut.
Dass sehr, sehr viel über Kinder und Jugendliche gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Herr Krause, ist das, wenn wir gerade auf so Themen, die Jugendliche betreffen und Kinder, wenn wir über sowas sprechen, ist das ein Muster, was Ihnen bei medialer Berichterstattung öfter mal unterkommt?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir den Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland, aber auch darüber hinaus noch deutlich ausbauen können, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gäbe, junge Menschen an den Fragen, Themen, die sie interessieren und die sie auch betreffen, dass wir sie beteiligen und einbeziehen können. Im konkreten Fall kann ich aber sagen, dass die Expertenkommission der Bundesregierung ja auch eine Beteiligungsstrecke hat, wo Workshops durchgeführt werden mit jungen Menschen, wo genau dazu gesprochen wird, wie sie das digitale Umfeld wahrnehmen, welche Erfahrungen sie machen und welche Wünsche und Forderungen sie an die Politik haben, wie ihnen eine sichere Teilhabe ermöglicht werden kann.
Frau Gese, ist das in der EU-Politik auch so? Sie haben ja auch einen Maßnahmenkatalog im EU-Parlament erarbeitet für besseres Social Media. Wurden dort auch die Kinder, Jugendlichen gehört?
Meines Wissens wurden Kinder und Jugendliche da sehr wenig gehört. Natürlich holen wir uns das Feedback ein der entsprechenden Verbände und Organisationen. Aber dass man wirklich mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommt, wie sie sich Social Media vorstellen, wie sie Social Media selbst gestalten würden und welche Maßnahmen gesetzlicher Natur sich daraus dann für die europäischen Institutionen ergeben, das habe ich hier nicht erlebt.
Warum ist das so? Legt man da nicht so Wert drauf? Denkt man, ja, man kann schon auch ganz ordentlich für diese Jugendlichen und Kinder sprechen? Oder was ist da der Denkvorgang?
Für die EU kann ich sagen, dass es sicherlich schwierig ist, Beteiligungsprozesse in ganz Europa hier aus Brüssel oder aus Straßburg anzustoßen. Das muss man auf lokaler Ebene machen und das könnte man eben in Deutschland machen. Ich für meinen Teil rede sehr viel auch in Schulen über Social Media mit Kindern und Jugendlichen und ich finde es immer beeindruckend, dass Jugendliche da eine sehr differenzierte Position haben und auch sehr viel Kritik an Social Media üben. Ich glaube, bei Erwachsenen herrscht oft dieses Gefühl, dass Kinder und Jugendliche dem hilflos ausgeliefert sind und dass man sie bilden muss, während ich oft das Gefühl habe, dass Kinder und Jugendliche eben den Mechanismen dieser großen Konzerne, dieser Plattform ausgeliefert werden, aber eigentlich eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie man das besser machen könnte. Und darauf sollten wir hören.
Herr Krause, ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen, die auch Frau Gese zum Beispiel macht, dass die Jugendlichen da sehr genaue Vorstellungen haben?
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Junge Menschen sind tagtäglich in den Netzwerken, auf den Plattformen unterwegs, das sind ihre täglichen Begleiter, die digitalen Angebote. Und sie sehen natürlich, welche Chancen und Möglichkeiten sich damit verbinden und auch auf welche Risiken, vielleicht Gefährdungen, Herausforderungen sie stoßen. Und sie haben natürlich entwickeln Strategien, wie sie damit umgehen können. Und sie haben ganz konkrete Vorschläge, wie man das auch abändern kann.
Und da hatte Erik Sügiol auch nochmal einen sehr interessanten Punkt.
Ja, also ich persönlich hätte tatsächlich zwei Vorschläge. Da gibt es natürlich einmal den Vorschlag, der momentan auch recht breit in der Gesellschaft diskutiert wird oder teilweise auch in der Politik diskutiert wird, dass man einfach die Social Media Anbieter, also in dem Fall oftmals TikTok oder eben Meta, mehr in die Pflicht nimmt, tatsächlich auch ihre Richtlinien einzuhalten. Es gibt ja gewisse Gesetze, an die sich halten müssen. Und es gibt auch gewisse, Richtlinien in den Plattformen selbst, an die sich momentan eher so mäßig gehalten wird. Das ist natürlich der Punkt, der glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft schon ziemlich weit verbreitet ist. Was aber noch ein Punkt ist, wo man sicherlich auch als Unternehmen ein Stück weit was Gutes für die Jugend tun könnte, ist, indem man in der App selbst eine Funktion integriert, indem man beispielsweise sagt, okay, ich möchte heute maximal eine Stunde oder anderthalb Stunden auf Insta sein. Danach soll sich Insta von der Plattform selbst ausschließen. Es gibt ja ganz viele Drittanbieter-Apps, mit denen man das machen kann. Da gibt es aber in der Regel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu umgehen. Und wenn ich halt im Zweifel die Drittanbieter-App erstmal löschen muss. Aber ich finde am Ende schon irgendeinen Weg, dass die Sucht gewinnt. Und wenn man das natürlich direkt in der Plattform einstellen könnte, dann wäre auch das sicherlich eine Möglichkeit, wie wir ein Stückchen von Social Media wegkommen würden. Das wäre so ein Gedanke.
Frau Gese, wie könnte das denn besser gelingen, dass man diese jungen Menschen mit reinnimmt in diesem Prozess?
Naja, erstens könnte man einfach Gruppen einrichten oder durch Schulen gehen. Es gibt hier aber ein zweites Problem, was wir noch nicht angesprochen haben, und das ist politischer Natur. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich die Tech-Konzerne und die US-Regierung aktuell sehr viel Druck macht, diese digitalen Plattformen eben nicht zu regulieren. Denn viele der Probleme, auf die Kinder und Jugendlichen stoßen, haben ja nichts damit zu tun, dass es überhaupt das Internet gibt, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen oder Wissen dort zu finden, sondern sie haben damit zu tun, dass Tech-Konzerne wie Meta oder TikTok sehr gezielt extrem schädliche Mechanismen einsetzen. Dazu gehören Algorithmen, die zum Beispiel Inhalte, die Hass und Gewalt beinhalten, sehr viel höher ranken, also sehr viel stärker ausspielen. Dazu gehört die Tatsache, dass sehr genaue Daten über alle, die im Netz unterwegs sind, gesammelt werden und dann zum Beispiel an 13-jährige Mädchen, wo man weiß, die haben vielleicht ein Problem mit ihrem Körpergefühl, sehr gezielt Magersuchtinhalte ausgespielt werden. Dass an Jungs, die eine Schwierigkeit haben, eine Form von Männlichkeit, eine Orientierung dort in der Welt zu finden, sehr gezielt Inhalte zum Beispiel von Andrew Tate oder ähnlichen rechtsgerichteten Influencern ausgespielt werden, die wiederum dann Probleme für die Mädchen bereiten. Das sind eigentlich so die Probleme und natürlich auch die Tatsache, dass suchtfördernde Mechanismen mit Absicht eingesetzt werden. Sowohl bei TikTok als bei den Meta-Plattformen. Im Moment läuft in Los Angeles eigentlich ein Prozess dagegen. Das könnte die Europäische Union jetzt schon alles ändern. Man kann die Algorithmen ändern, man kann die suchtfördernden Mechanismen verbieten und das Datenprofiling ist gerade bei Minderjährigen eigentlich schon verboten. Wir haben da auch ein Gesetz für, das heißt der Digital Services Act. Und gegen dieses Gesetz geht die US-Regierung massiv vor. Es werden uns Zölle angedroht, alle paar Monate deswegen. Es wird gesagt, bei jedem Eingriff gegen diese Tech-Plattform, auch gegen die Algorithmen, würde es sich um Zensur handeln. Die USA haben sogar jetzt angekündigt, sie würden ein neues Portal aufsetzen, wo man illegale Inhalte und terroristische Inhalte, die bei uns verboten sind, abrufen kann. Es geht hier um einen großen politischen Streit und die EU-Kommission hat gerade nicht den Mut, die Maßnahmen, die eigentlich nötig wären, durchzusetzen, weil sie Angst vor den USA hat. Und da kommt jetzt diese Idee, naja, wenn man es einfach nur für Kinder und Jugendliche verbietet, das ist vielleicht etwas, was auch in den USA Anklang finden könnte. Und deswegen wird das als Lösung gesehen, die politisch hier die Eltern beruhigt und gleichzeitig nicht, wo man nicht zu stark in die Konfrontation gegen die USA geht. Und das finde ich sehr problematisch, dass man anstatt die eigentlichen Probleme zu beheben, einfach nur die am stärksten gefährdeteste NutzerInnengruppe rausnimmt.
Dann frage ich mich aber, also bei ganz vielen Interviews, die ich jetzt gehört habe, Kommentaren, die ich gelesen habe, verkennen Medien dann vielleicht auch die Komplexität der Debatte? Also wenn Sie sagen, dass selbst die EU sich da schwer tut, kann denn dann so eine Lösung auf nationaler Ebene überhaupt irgendwas bringen?
Das ist eine gute Frage. Also Frankreich und Spanien haben ja auch angekündigt, dass sie dieses Verbot implementieren wollen. Ich glaube, es handelt sich um eine Notfallmaßnahme, aber ich weiß auch, dass in Frankreich durchaus Schwierigkeiten gesehen werden, dass man ja eigentlich um den Digital Services Act herumarbeiten muss. Also die sinnvollere Lösung wäre ja in diesem Fall, dass sich diese Länder, die für ein Social Media Verbot sind, zusammenschließen, im Rat einen entsprechenden Vorstoß machen und das Social Media Verbot, wenn es denn kommen soll, dann insgesamt in der gesamten EU gilt. Das wäre eine mögliche Lösung. Ob das auf nationaler Ebene überhaupt Sinn hat, ist juristisch aktuell unklar. Und es birgt sogar die Gefahr, dass ein nationales Verbot dann von den Tech-Konzernen angefochten werden kann, auf der Grundlage, dass der Digital Services Act, der diesen ganzen Teil ja eigentlich schon reguliert, für ganz Europa gilt. Und das wäre natürlich extrem problematisch, wenn wir genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich diesen Tech-Konzernen, die so erbarmungslos mit unseren Kindern und Jugendlichen umgehen, noch einen weiteren juristischen Sieg zu verschaffen. Das wollen wir auf keinen Fall.
Und an dem Punkt würde ich gern nochmal Erik Sügiol reinholen, der, wie gesagt, bei unserer Aufzeichnung leider kurzfristig verhindert war und nicht dabei sein konnte, mit dem ich aber danach nochmal gesprochen habe über das Thema.
Ich verstehe natürlich, woher diese Angst kommt. Es ist aber natürlich doch ein bisschen ernüchternd, dass man dann sticht aus Angst vor einem Partner oder einem ehemaligen Partner auf der anderen Seite des Atlantiks dann die eigene Jugend im Stich lässt, nur weil man eben diese Angst hat. Ich persönlich finde das ein anderes, über den müsste man nochmal nachdenken, ob der tatsächlich so standhaft ist. Aber ich glaube, das ist einfach ein extrem komplexes Thema, wo sich die EU vielleicht ein Stückchen weit so aufstellen sollte, dass man da die Prioritäten auch bei uns setzen kann, ohne diese Angst haben zu müssen.
Social Media und auch die Regulierung ist ein komplexes Thema, du hast gerade schon gesagt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir da jetzt gerade drüber reden und in dieser Debatte sehr, sehr viel Blick auf die negativen Folgen von Social Media ist und vielleicht auch so ein bisschen vergessen wird, dass das auch sehr, sehr positive Aspekte haben kann. Was ist es denn an Social Media, das du gern hast oder wo du sagst, ohne das wäre es für uns auch vielleicht so ein bisschen schwieriger, demokratische Teilhabe zu haben oder in den Austausch zu gehen mit Gleichaltrigen oder vielleicht auch sich Wissen anzueignen. Was sind diese positiven Aspekte von Social Media, die gerade vielleicht so ein bisschen wenig im Fokus stehen?
Ja, die hast du basically gerade tatsächlich schon genannt. Zum einen hat man natürlich eine super Möglichkeit, mit Freunden und Verwandten, aber auch irgendwelchen Bekannten in Austausch zu bleiben, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen. Und ich persönlich bin dann doch der Meinung, es ist schon schöner, vielleicht mal ein Video oder auch ein paar Fotos von der Person zu sehen, die sie halt auf irgendeiner Plattform veröffentlicht, das Ganze über WhatsApp zu machen. Ich glaube, so fair muss man an der Stelle sein und das auch kommunizieren. Zum anderen natürlich auch die Möglichkeiten der Partizipation. Es gibt insgesamt, haben wir in der Schülervertretung das Problem, dass die wenigen Angebote, die es gibt, wo Jugendliche tatsächlich Partizipation ausleben können, dass die insgesamt sehr unbekannt sind. Und das Hauptsprachrohr, wo wir quasi versuchen, mehr und mehr Jugendliche zu erreichen, damit eben mehr und mehr Jugendliche auch partizipieren können und ihre Stimme in die Politik einbringen können, ist natürlich Social Media. Wenn das wegfallen würde, wäre das an der Stelle selbstverständlich schon in einer gewissen Art und Weise Nachteil.
Herr Krause, ist es denn eigentlich dann auch Quatsch, dass man diese Debatte jetzt so sehr auf die Jugendlichen fokussiert? Ist das nicht vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die genauso die Erwachsenen betrifft? Also auch Erwachsene sind ja von diesen Algorithmen, von diesen Methoden der Social-Media-Plattformen betroffen und auch vielleicht auch vielmehr das Elternhaus in den Blick nehmen müsste, als so ein Totalverbot zu fordern.
Zum einen würde ich auch nochmal unterstreichen, dass wir auch glauben, dass ein europäischer Ansatz der bessere Weg wäre, als wenn wir in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschiedliche nationale Wege gehen würden, weil das auch in der Umsetzung schwierig zu handhaben sein wird. Aber abgesehen davon, dass es hier im Moment junge Menschen adressiert werden mit möglichen Maßnahmen, ist es natürlich so, dass die Effekte, die negativen Gestaltungsmerkmale, die Frau Gese bereits aufgezählt hat, die treffen ja alle Nutzenden. Insofern gilt es natürlich auch, diese Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen zu regulieren. Und alle Nutzerinnen und Nutzer dieser Angebote würden davon profitieren, wenn bestimmte Gestaltungsmerkmale abgeschafft werden, wenn wir eben nicht verleitet werden durch Dark Patterns, den falschen Button zu klicken, wenn Videos nicht automatisch starten würden, sondern wenn wir frei entscheiden könnten, welches Video wir als nächstes schauen möchten, wenn ein Feed nach einer gewissen Zeit vielleicht auch einfach zu Ende ist und nicht sozusagen eine unendliche Möglichkeit an Informationen zur Verfügung stellt und dergleichen. Das hilft allen Menschen am Ende. Und wir sehen das ja in der Stiftung, haben wir Projekte, die sich nicht nur an junge Menschen wenden, sondern wo es eben auch darum geht, ältere Menschen den sicheren Umgang mit dem digitalen Umfeld nahezubringen. Und da sehen wir, dass wir im Grunde an genau denselben Fragestellungen arbeiten. Wie kann ich meine Daten im digitalen Umfeld schützen? Was gebe ich über mich preis? Was sollte ich vielleicht hinterfragen, bevor ich es weiterleite? Und dergleichen. Also die Fragestellungen sind im Grunde dieselben. Und wenn wir die Maßnahmen, die die Europäische Union in den Leitlinien zum DSA formuliert hat, in Anwendung bringen würden, dann wäre uns allen miteinander geholfen.
Nun ist es ja auch so, ich tendiere auch manchmal so ein bisschen dazu, gerade in dieser Debatte sehr oft die negativen Dinge der Social Media Plattform so ein bisschen hervorzuheben. Dabei hat das ja auch sehr, sehr positive Aspekte, was ja auch von jüngeren Menschen, auch wie Herrn Sügiol, auch immer ins Feld geführt wird, dass das ja auch sehr hilft, um sich zu vernetzen, diese Plattform, auch für Weiterbildung, zum Lernen, auch was demokratische Teilhabe angeht. Sehen wir die Plattform gerade jetzt auch in dieser Debatte vielleicht auch ein bisschen zu negativ?
Also das, was wir negativ betrachten, ist absolut berechtigt, sich damit zu befassen, sozusagen. Weil die Gestaltungsmerkmale sind darauf ausgelegt, uns zu einer stärkeren Nutzung zu verleiten, uns vielleicht auch dazu verleiten, mehr Geld auszugeben und uns vielleicht auch Meinungen zuzuspielen, die in Wahrheit gar keine Mehrheitsmeinung darstellen, uns das im digitalen Umfeld so aber suggeriert wird. Das sind ernstzunehmende negative Konsequenzen, die dort auch adressiert werden müssen. Aber natürlich ist es so, dass das digitale Umfeld auch deutlich Chancen und Möglichkeiten für uns alle eröffnet. Also wir müssen ja im Grunde nur ein paar Jahre zurückdenken, wie wir miteinander gelebt haben, wie schwierig es war, an Informationen zu kommen oder selber auch Informationen zu teilen, wie einfach es heute ist, den Austausch mit Menschen rund um den Globus zu suchen, wenn wir an die Arbeitsweisen, die wir heute miteinander vorfinden, im beruflichen Umfeld sehen, hat das digitale Umfeld enorme Vorteile für uns alle gebracht.
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, wir dürfen uns nicht in diese Falle locken lassen, zu sagen, es gibt die Plattform entweder so, wie sie jetzt sind, oder es gibt kein Internet. Das ist ja vollkommen falsch. Es gab ja mal ein Internet, was alle diese Vorteile geboten hat, die Herr Krause gerade aufgelistet hatte und die ich für extrem wichtig halte. Und das haben die Plattformen im Prinzip mit sehr viel Geld und sehr viel Gewalt, indem sie bestehende Gesetze zum Beispiel zum Datenschutz missachtet haben, an sich gerissen. Und jetzt vermitteln sie diese Vorstellung, dass man entweder ist es so wie TikTok oder wie Instagram oder Facebook jetzt oder es gibt überhaupt keine Alternative. Und das ist falsch. Wir dürfen uns nicht in diese Falle locken lassen, dass das die Alternative wäre. Im Gegenteil, wir sollten einerseits Maßnahmen ergreifen, um diese negativen Mechanismen abzustellen. Und das können wir auf einer bestehenden gesetzlichen Grundlage heute tun, europaweit, wie gesagt, Digital Services Act. Damit kann man das machen. Man muss nur den politischen Mut haben, das zu wollen. Frankreich und Spanien fordern das schon seit langem sehr lautstark ein. Und wenn die Bundesregierung sich bei dieser Forderung anschließen würde, dann bin ich mir sicher, dass die EU-Kommission das auch tun könnte. Gleichzeitig müssen wir jetzt unter Hochdruck das Entstehen von neuen Plattformen fördern. Es gibt ja bereits das sogenannte Fediverse. Die bekannteste Anwendung ist Mastodon. Das ist aber alles noch relativ klein. Aber das ist eine Form von dezentralen Internet, wo es keine Suchtmechanismen gibt, wo es keine negativen Algorithmen gibt. Es gibt neue Initiativen, die gerade entstehen. Eine davon ist Eurosky.social zum Beispiel, wo der Plan ist, eine europäische Plattform aufzubauen, wo man innovative Apps für planen kann, die eben nicht auf diesen Datenprofilen beruht, die nicht auf negativen Algorithmen beruht, wo Menschen sich ihren Content selber zusammenstellen können, wo keine Suchtmechanismen an den Start gehen, die aber trotzdem attraktive und unterhaltsame Inhalte bieten können für die europäischen Nutzerinnen und Nutzer und eben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern für alle. Wir müssen es einfach nur besser denken und vor allen Dingen auch besser durchsetzen.
Die Debatte wird ja momentan sehr zentriert um Jugendliche geführt und normalerweise freuen wir uns sehr, wenn wir bei solchen Debatten auch im Mittelpunkt stehen, wenn wir dann wenigstens auch zu Gesprächsrunden eingeladen werden würden. Aber hier muss man natürlich schon sagen, es sind ja nicht nur Jugendliche, die Probleme mit Social Media haben. Also gerade Personen mittleren Alters im 30er, 40er Bereich haben auch mit einer Social Media Sucht teilweise zu kämpfen. Auch die haben damit zu kämpfen, dass sie Falschinformationen ausgesetzt sind und die teilweise eben nicht von echten Informationen unterscheiden können. Und das Ganze sehen wir auch in der älteren Altersgruppe bei Ü50, Ü60. Da haben wir die gleichen Probleme. Natürlich ist es logisch, sich erstmal auf Jugendliche zu fokussieren, weil man dadurch, ja, durch die Institution in Schule die Hoffnung hat, dass man das Kind noch aus dem Brunnen holen kann oder das Kind vielleicht noch gar nicht in den Brunnen gefallen ist, man es da quasi schützen kann. Mhm. Aber die Debatte wird an der Stelle doch ziemlich einseitig geführt. Und es wäre dann doch schön, das Thema ein bisschen komplexer zu denken und auch größer zu denken. Weil am Ende sind halt auch Erwachsene diejenigen, die uns teilweise Dinge beibringen können. Auch da sollte man vielleicht überlegen, als Denkanstoß, ob man nicht eventuell noch Möglichkeiten schafft, die Erwachsene bessere Medienbildung bekommen könnten, diesen Zugang zu Wissen bekommen könnten. Aber wenn das Elternhaus natürlich ein Stückchen mitgeht und auch eine Richtung vorgibt, eine positive Richtung vorgibt, dann ist das am Ende auch für uns positiv. Wenn man natürlich ein Elternhaus hat, was einem dreijährigen Kind 5 Stunden am Tag ein iPad in die Hand drückt, dann bin ich persönlich auch der Auffassung, kann auch Schule nicht mehr sonderlich viel machen. Das Kind ist dann tatsächlich schon in den Brunnen gefallen oder vielleicht ins iPad gefallen, je nachdem, wie man das an der Stelle sehen möchte.
Fehlt Ihnen da manchmal so eine Differenzierung, was die jeweiligen Apps angeht, was sie können und wo auch die Risikopotenziale liegen?
Also ich glaube, wir brauchen die Differenzierung im Diskurs, aber vor allem brauchen wir bei den Akteuren, die miteinander sprechen, vielleicht auch eine Klärung, was sie denn mit sozialen Medien meinen. Viele haben die großen Plattformen dabei im Visier, die wir alle kennen. Manche meinen damit auch Messenger-Dienste, über die sehr viel kommuniziert wird. Manche verweisen auch auf die sozialen Funktionen und Möglichkeiten, die wir in Online-Games haben. Der gesetzliche Rahmen sieht da aber Unterscheidungen vor und auch alle, die sich in den Diskurs einbringen, meinen mitunter etwas anderes. Das ist, glaube ich, eine Ebene, auf der man sich nochmal verständigen muss, was meinen wir eigentlich gerade, wenn wir darüber sprechen. Und die andere Ebene ist aber, dass auch wenn wir das geklärt haben, ist es natürlich so, dass die Angebote unterschiedliche Mechanismen und Funktionalitäten zur Verfügung stellen und dass nicht ein Angebot mit dem anderen vergleichbar ist. Insofern finde ich, ist eine generelle Regelung per se, Social Media für eine bestimmte Altersgruppe zu untersagen, auch nicht der richtige Ansatz, sondern man müsste sich ganz konkret angucken, welches Angebot hält welche Risiken bereit, wie kann man diesen Risiken begegnen und sie abstellen. Oder müsste man dann nicht zu einer anderen Lösung kommen, die möglicherweise, wenn das politisch so gewollt ist, auch einen Ausschluss sein soll? Aber grundsätzlich und kinderrechtlich gesprochen ist es so, dass auch junge Menschen ein Recht darauf haben, am digitalen Umfeld, an den Massenmedien im digitalen Umfeld teilzuhaben. Und einen Ausschluss per se kinderrechtlich nicht konform wäre. Also man müsste sich das schon angucken, wie man das verhältnismäßig regeln könnte. Und ob es wirklich erforderlich ist. Und wir finden von Seiten der Stiftung Digitale Chancen, dass der Weg, den die Europäische Union geht mit den Leitlinien zum Digital Service Act, eigentlich der geeignetere Weg ist. Und nämlich dort werden auf 60 Seiten Maßnahmen vorgelegt, wie die Dienste entsprechend ihre Angebote, Maßnahmen ergreifen können, um ein altersgerechtes Umfeld für junge Menschen zu schaffen, das ihnen eine sichere Teilhabe gewährleistet. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um einen Zugang zu gewährleisten. Der aber eben so ist, dass junge Menschen in ihrer ihrer persönlichen Entwicklung nicht negativ beeinflusst oder beeinträchtigt werden.
Frau Gese, würden Sie da mitgehen?
Ich würde auf jeden Fall mitgehen. Vor allen Dingen hat dieser Vorschlag den Vorteil, dass man das ab heute durchsetzen kann. Man braucht bloß den politischen Willen dazu. Und deswegen würde ich die Bundesregierung auffordern, sich da mit Frankreich und Spanien und eventuell anderen Ländern zusammenzutun und die Europäische Kommission zu ermutigen, diese Maßnahmen, die ja schon im Detail aufgeführt sind, ab morgen durchzusetzen und ansonsten Ermittlungen gegen diese Plattform zu eröffnen, die sich weigern, diese Maßnahmen durchzusetzen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir trotzdem die gesellschaftliche Debatte ausweiten, auch auf die Erwachsenen. Denn diese toxischen Algorithmen, das Datensammeln und die suchtfördernden Maßnahmen sind ja auch schlecht für die Gesellschaft an und für sich. Die sind schlecht für unsere Demokratie. Sie sind schlecht für unsere Aufmerksamkeitsspannen. Deswegen glaube ich, dass diese Diskussion über die Rechte von Kindern und Jugendlichen eigentlich einen Anlass geben sollten, um sich besonders die Algorithmen genauer anzuschauen. Mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen so, wenn ich meine Parallele zur analogen Welt ziehen darf, stellen wir uns vor, dass plötzlich Fruchtgummihersteller Drogen unterschiedlicher Art in ihre Fruchtgummis tun würden, die im Supermarkt verkauft werden und dann argumentieren würden, naja, man braucht halt Fruchtgummikompetenz und die Eltern und die Schulen, die müssen doch jetzt den Kindern und Jugendlichen mal beibringen, welche Fruchtgummis sie denn noch kaufen dürfen und die Kinder, die dann nicht das Glück haben, Eltern zu haben, die genug Zeit haben und Geld zu haben, dann ausgesuchte Fruchtgummis zum achtfachen Preis im Bioladen zu kaufen, die haben dann halt ein Problem. Ja? Auch die Idee würden wir in der analogen Welt nie kommen, dass wir Konzerne mit extrem schädlichen Dingen Milliardengewinne machen lassen. Ja? Und bei Meta sind es 80 Milliarden Gewinn pro Jahr. Und dann aber die Kompetenz für den Umgang mit diesen schädlichen Produkten von den Eltern und von den Schulen geleistet werden muss. Das hört man ja auch sehr oft in der Debatte. Und man würde aber auch nicht sagen, nur die Kinder dürfen diese Produkte im Supermarkt nicht mehr kaufen und die Kassierer müssen das an der Kasse prüfen. Sondern man würde einfach sagen, naja, Drogen in Fruchtgummis gibt es einfach nicht. Ja? Man reguliert Drogen und man reguliert Fruchtgummis. Man kann das aber nicht miteinander vermischen. Und genauso müssten wir es bei Social Media auch machen.
Und wir hören jetzt auch noch mal, was der 17-jährige Erik Sügiol dazu gesagt hat.
Ich bin natürlich jetzt nicht als Privatperson, sondern auch in einem gewissen Amt. Und wir als Bundesschülerkonferenz haben da tatsächlich keine ganz so klare Position. Wir stellen uns nicht konkret gegen ein Verbot, wir sprechen uns aber auch nicht für ein Verbot aus. Wir sind grundsätzlich offen, was das Ganze angeht. Was wir natürlich sagen müssen, und das müssen wir uns auch eingestehen, ist, dass natürlich Social Media auch im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl von psychisch erkrankten Jugendlichen steht. Das ist ein Thema, also die psychische Gesundheit, da machen wir momentan in unserer Kampagne uns geht's gut drauf aufmerksam und beantworten quasi diese rhetorische Frage mit, nee, uns geht's tatsächlich nicht gut. Deswegen ist das natürlich durchaus ein Grund dafür und das müssen wir an der Stelle auch adressieren. Ein großes Bedenken, was uns an der Stelle plagt, ist natürlich, dass Politik teilweise nur kurz- und mittelfristig denkt. Wir glauben, dass ein Social-Media-Verbot unter den richtigen Umständen durchaus was bewirken kann. Wenn man aber nur ein Social-Media-Verbot macht, ohne beispielsweise dafür zu sorgen, dass es einen besseren Digitalunterricht gibt, beziehungsweise dass uns Kompetenzen und Skills beigebracht werden in der Schule, dass die Medienbildung verbessert wird, dann bringt so ein Social-Media-Verbot am Ende natürlich überhaupt nichts. Und ist am Ende nur eine Problemverschiebung. Dann haben halt 13-Jährige nicht mehr das Problem, sondern erst 14- oder 16-Jährige, je nachdem, wo man diese Grenze hinsetzt. Und das ist natürlich was, da waren wir sehr stark vor, weil uns das am Ende überhaupt nicht weiterbringt. Was wir brauchen, ist mehr Medienbildung und bessere Medienbildung, die uns auch genau da abholt, wo wir tatsächlich sind und nicht schlichtweg einfach Verbote, die sagen, naja, wenn wir das verbieten, haben wir das Thema schon geklärt. Geht bitte ein bisschen differenzierter an die Sache ran, überlegt vielleicht gerade große Leitmedien, ob ihr wirklich die 60-jährige Person den Leitartikel zu dem Thema schreiben lassen wollt oder ob ihr den vielleicht doch in Kooperation mit einer jüngeren Person schreiben lassen wollt oder vielleicht ausschließlich die jüngere Person diesen Leitartikel schreibt. Es gibt sehr viele Jugendliche, die haben, das hast du vorhin schon gesagt, total tolle Ideen, wie man quasi mit dieser ganzen Debatte umgehen kann. Die haben total tolle Ideen, jetzt mal auch außerhalb des Social-Media-Verbots. Die haben in total vielen Bereichen gute Ideen. Und da wäre mein Wunsch und unser Wunsch als Bundesschülerkonferenz, dass man Jugendliche doch ein bisschen öfter mal in die Medien holt und ein bisschen öfter auch mal uns zu Wort kommen lässt, weil wir haben wirklich gute Ideen.
Das war nach Redaktionsschluss über die blinden Flecken in der Debatte und der Berichterstattung über das Social-Media-Verbot für Jugendliche. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste, an Alexandra Gese, an Thorsten Krause und an Erik Sügiol. Und wenn auch Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mal mit uns aus der Medienredaktion und ExpertInnen sprechen würden, dann schreiben Sie uns eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Mike Herbstreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.